Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot und Kontoführung sind inklusive, es können aber natürlich die marktüblichen Spreads anfallen. Im Zentrum des Ganzen steht die neue App TradeGate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit? Die TradeGate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren also von hoher Ausführungsgüte und engen Spreads. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETPs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Es ist ordentlich was los auf der Welt im Moment und natürlich auch an den Börsen und darüber wollen wir heute reden. Ich freue mich auf mindestens eins von zwei im Jahr dieser Gespräche, die wir hier führen mit meinem absoluten Lieblingsgast. Es ist unser Börsenurgestein, seit über 50 Jahren an den Märkten unterwegs und ich freue mich immer wahnsinnig. Herzlich willkommen zurück auf dem Kanal, Dr. Jens Erhardt.
Ja, ich freue mich auch sehr. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Schön, dass wir wieder bei Ihnen sein dürfen in Pullach. Ja, wir haben es gerade eigentlich schon vorher ein bisschen besprochen, was für eine Rallye eigentlich die letzten Wochen, vor allem natürlich in den USA und vor allem im Tech-Sektor, gerade Halbleiterbereich, ja, ja. Obwohl ja eigentlich das Umfeld es nicht hergeben würde.
Nee, eigentlich nicht. Ne? Wir sind ja erst vorher ziemlich stark runtergekommen, haben dann alle gedacht, na, jetzt muss man sich warm anziehen, alles ist zu teuer, hohe PEs und wo soll die Konjunktur auch hingehen, wo soll der Wachstumseffekt herkommen? Und dann ging es plötzlich durch die Decke. Also erst stark runter, das erste Quartal, ja. Und dann der April gigantisch hoch. Ja, das Ganze ist natürlich schon wie alles in der Börse durchaus logisch und erklärbar, vor allen Dingen hinterher. Und zwar die Markttechnik war halt verdammt gut damals Ende März. Nicht? Ich habe selten so viele Pessimisten gesehen und so viele Shorts und jeder war draußen aus dem Markt und wie gesagt enorm viele Leerverkäufe und wenn alle allerbest spekulieren, dann wo soll der weitere Druck nach unten kommen dann? Und dann ging es plötzlich hoch. Und vor allen Dingen auch trotz Krieg, nicht? Das muss man sich auch mal sehen. Da der Iran-Krieg sollte ja nicht normalerweise auch eher zumindest für eine gedämpfte Stimmung sorgen, aber scheint niemanden abzuhalten. Was also der Haupttreiber ist, ist KI. Nicht? Das sind die amerikanischen Wachstumswerte, die jetzt auch gerade nach der letzten Gewinnveröffentlichung, Quartalsgewinnveröffentlichung, da war natürlich eine große Überraschung da, wie gut die Gewinne steigen. Und da war der Pessimismus vorher eben völlig fehl am Platze. Und da mussten alle schnell die Leerverkäufe eindecken und sich schnell mal eine wenigstens halbwegs benchmarkmäßige Long-Position zulegen. Und das macht dann eine Menge aus. Und das geht natürlich heute unheimlich schnell. In der Zeit früher, wo solche Anpassungen eigentlich gedauert haben und wo dann erst irgendwie Anlagesitzungen lange gemacht wurden, ehe man sich dann entschlossen hat, auf den Zug aufzuspringen. Aber heute geht das alles ruckzuck. Man weiß, man darf da nichts verpassen und entsprechend schnell wurde auch gehandelt. Jetzt sind wieder viele long, fragt sich, wie es jetzt weitergeht. Also was auf jeden Fall weitergeht, ist die gute Gewinnentwicklung bei KI. Also da ist, glaube ich, eine Prognose, die man recht gut geben kann. Sonst ist ja an der Börse ziemlich alles ungewiss im Moment. Auch aufgrund der geopolitischen Situation. Aber die Amerikaner sind so besessen von KI, dass dort die Investitionen für dieses Jahr allein ständig hochgesetzt werden. Ich erinnere noch, da am Jahresanfang sprach man, glaube ich, von 500 Milliarden. Inzwischen ist man da bei ungefähr 800 Milliarden schon angelangt. Also das geht da wirklich enorm, fast Woche zu Woche in den Schätzungen nach oben. Und auch fürs nächste Jahr, das ist ja fast noch wichtiger, rechnet man mit deutlich über einer Billion für Investitionen in KI. Und das alleine macht natürlich schon die Konjunktur, nicht, in weiten Bereichen. Also es sind so 2-3% des amerikanischen Bruttoinlandsprodukts, die hier eine Rolle spielen. Und das gab es eigentlich zuletzt nur, als die Eisenbahnen in Amerika gebaut wurden. Das war allerdings dann noch mehr. Das ging ja bis 9-10% vom Bruttoinlandsprodukt an Investitionen. Aber
die Dimension ist schon verrückt eigentlich, ne?
Ja, das
ist
genau.
Die nächstgrößte Investitionswelle ist. Gab es,
glaube ich, nichts, was sozusagen dazwischen liege zwischen KI und damals den Eisenbahnen an Investitionswelle. Und das hat natürlich gewaltige Multiplikatoreneffekte, nicht? Also wenn man sozusagen in Rüstung investiert, dann, wie wir das ja hier in Deutschland hauptsächlich machen, dann ist das ein Einmaleffekt, der keine großen Multiplikatoren hat. Und wenn man dagegen irgendwo in was volkswirtschaftlich Sinnvolles wie Infrastruktur oder so etwas investiert, hat das eben, oder auch KI, hat das eben Folgeeffekte für die Gesamtkonjunktur. Mhm. Und entsprechend läuft die amerikanische Gesamtkonjunktur gut, die Gewinne laufen gut. Also im ersten Quartal waren die Gewinne bei den Wachstumsunternehmen um über 50% gestiegen, nicht? Ja. Und insgesamt 25% ist die Zahl, die jetzt für das erste Quartal genannt wird. Aber wenn man den Medianwert nimmt, also wenn die Hälfte der Unternehmen durchzählt, also vom S&P 500, wenn man da also bei 1 anfängt und dann bis 250 geht, dann sieht man, dass das 250. Unternehmen dann eben nur 10-11% plus hatte. Und die alle, wenn man ansteigende Gewinne zählt, dann die da drunter eben weniger sogar. Mhm. Also es sind relativ wenige Großunternehmen, die die ganze Sache nach oben bringen. Auch diese Gewinnzahlen, die so genannt werden von 25%, die sind natürlich auch gewichtet, nicht? Also die Großen fallen da groß rein. Da nimmt man nicht einfach die Gewinne von 500 Unternehmen und teilt dann bei 500, sondern man gewichtet die großen Unternehmen entsprechend hoch. Und entsprechend dann kommt hier auch eine sehr starke Gewinnsteigerung. Aber an der Börse spiegelt sich das auch in einer sehr selektiven Entwicklung. Wir hatten ja bis vor kurzem noch witzigerweise mehr Jahrestiefskurse als Jahreshöchstkurse zum Teil. Das hat sich jetzt gedreht. Jetzt gibt es schon wieder mehr Jahreshöchstkurse. Aber trotzdem, dafür, dass der Index sich noch ganz gut entwickelt hatte, war das ungewöhnlich. Also es ist ein sehr selektiver Aufschwung da. Wir haben das ja schon öfter mal gehabt, aber inzwischen ist es wieder fast noch selektiver geworden, dass noch weniger Aktien den Index hochtreiben. Besonders extrem ist es auch in Asien. Das ist also nicht nur in den USA so, nicht? In Taiwan zum Beispiel macht Taiwan Semiconductor fast die Hälfte des Indexes aus in der Gewichtung. Also ich glaube genau 43, so und so viel Prozent. Und wenn dann die Aktienkurse entsprechend steigen, dann steigt auch der Index, nicht? Ja. Und dann als Fondsmanager, wenn man jetzt einen Taiwan-Fonds managen wollte, müsste man ja auch 43% in dieser einen Aktie haben, um nur Benchmark zu sein, um mit dem Index in der Richtung mitzukommen. Aber darf man natürlich nicht. In Deutschland haben wir im Allgemeinen so eine Grenze von 5%. Im Extremfall, manchmal kann man ausnahmsweise bis 10% gehen, aber in der Regel ist 5% so eine Obergrenze, über die meisten Fondsmanager auch nicht gehen. Das war schon bei SAP mit 15% Gewichtung ein Hindernis auf dem Weg nach oben, aber auf dem Weg nach unten sieht das natürlich jetzt umgekehrt aus.
Sieht ein bisschen besser aus.
Sie haben sich ja inzwischen halbiert und fragt sich natürlich auch, halbieren sich zum Beispiel die Asienwerte, die so enorm gegangen sind? Vorläufig glaube ich das noch nicht, denn die Bewertungen sind dort gar nicht mal so hoch.
Aber zwar, die Gewinne einfach auch dementsprechend stark mitgewachsen sind. Ne?
Man meint, also zum Beispiel Hynix selber, SK Hynix sagt selber, das geht weiter bis zum Jahre 2030 und bis dahin sind wir da toll ausgelastet und haben da tolle Gewinne und die Kursgewinnverhältnisse liegen da sogar nur um die 10, nicht? Also da
denkt man auch, billig für so ein Wachstum.
Eigentlich, ne? Billig für Wachstum, nicht? Also insofern sehe ich da den noch nicht die Halbierung, die wir da bei SAP gehabt haben, aber man muss auch wieder sehen, dass natürlich von der Markttechnik her so ziemlich jeder an Bord ist. Dort in Taiwan habe ich auch gehört, dass dann also die Marktfrau dann sich immer ständig neben ihren Verkäufen von Apfelsinen oder was es gerade ist, dann immer nach den Börsenkursen erkundigt. Und das erinnert mich dann doch sehr an 2000 in Deutschland und international, nicht? Also ich weiß noch damals, wie alle da über Aktien gesprochen haben und rumspekuliert haben und jeder wirklich am neuen Markt da rumgefummelt hat. Und,
ich erinnere mich auch leider noch sehr gut dran. Es war teuer.
Ja, es war hinterher teuer. Also wenn alle an Bord sind, ist das ein bisschen gefährlich. Aber das heißt noch nicht, dass jetzt unmittelbar nun gerade bei Taiwan Semi zum Beispiel die Kurse nun zusammenbrechen werden. Die Gewinnentwicklung ist halt immer noch wirklich ausgesprochen gut in diesen Sektoren. Auch in Korea eben, also Hynix ist ja Korea, Taiwan Semiconductor ist Taiwan und dann die Samsung in verschiedenen Samsung-Gesellschaften auch in Korea eben, die machen eben diese Speicherchips, ne, und die haben einen enormen Boom da im Moment und da sieht man überhaupt noch kein Ende. Da sind ja ausländische Firmen hingekommen, die haben den Koreanern gesagt, also wir zahlen euch eine ganz neue Fabrik und nur Hauptsache mehr Kapazität. Ne? Ja. Also im Moment ist da der Preisanstieg eben auch eine Frage der fehlenden Stückzahlen, der fehlenden Kapazität. Also da würde ich sagen, sieht das ziemlich wild aus von der Markttechnik, dass eben so ziemlich alle, jeder, der kann, auch Privatkunden da an Bord ist. Aber die Gewinnentwicklung stimmt, glaube ich, immerhin noch. Und das war ja damals am neuen Markt, also fast nie der Fall. Da. Und insofern muss man auch nicht zu ängstlich sein bei den Wachstumswerten. Vor allen Dingen, weil der Wachstumsaktiensektor der einzige ist, der wirklich läuft. Nicht? Sonst hat man noch ein bisschen in Amerika die kleineren und mittleren Unternehmen, die so aufholen, weil sie ziemlich billig sind. Und dort sagt man sogar, dass die Gewinne eben zum Beispiel beim Russell 2000 in diesem Jahr um 44% steigen sollen. Das ist also sogar mehr als im Durchschnitt eben beim S&P, haben wir jetzt gesehen, 25%. Also die kleinen Aktien haben sich eben auch im Index eben gut entwickelt. Das könnte auch eine zweite Ecke sein, die noch weiter trägt. Aber sonst der breite Markt, da muss man schon ein gutes Händchen haben, um da richtig zu liegen. Nicht? Also da gibt es halt auch viele Bereiche, den gern Häuschenbauer-Aktien. Ne? Also die Immobilienaktien waren ja Hausbauer-Aktien letztlich. War in Amerika ja auch immer lange favorisiert. Warren Buffett war da eingestiegen und so weiter. Und da sind aber die Kurse jetzt von den Hochs also auch rund um ein Viertel gefallen. Also es gibt auch Bereiche, wo es doch ganz schön runtergeht.
Ich habe, es ist ein gutes Stichwort, weil Sie das Jahr 2000 angesprochen haben. Michael Burry, berühmt für The Big Short, ist die letzten Tage sehr umtriebig gewesen im Mahnen und Warnen und meinte, also für ihn ist das Marktumfeld im Moment eher eigentlich, also erinnert ihn sehr stark eher an 2000 als an 99. Insofern, als dass der Markt eigentlich auf, oder vor allem die Kurse auf nichts mehr reagieren, was zum Beispiel Makro-Daten angeht, ob das jetzt der Jobmarkt ist oder auch natürlich Konsumentenvertrauen, das nicht so gut ist im Moment. Arbeitsmarkt ist ja relativ stabil, sondern auch schließlich auf KI.
Richtig.
Und quasi auch so dieser Philadelphia Semiconductor Index, den es ja auch schon seit den 90ern gibt, der dann eben auch quasi so kurz vor dem Kollaps des Marktes 2000 eben auch diese absolute Rampe hochgefahren ist, wie wir das die letzten vier, fünf, sechs Wochen erlebt haben.
Ja,
da
ja.
hat er schon ein bisschen einen Punkt. Das muss jetzt nicht morgen gleich das Ende der Welt sein, aber so ein bisschen erinnert es schon dran, ne?
Schon richtig. Also die Markttechnik macht mir so ein bisschen Sorgen auf der einen Seite. Da gerade für den Nasdaq gab es, glaube ich, zuletzt 87% Optimisten. Das habe ich selten gesehen. Das heißt jetzt noch nicht, dass generell eine Trendwelle nach unten anfängt, aber es ist meistens doch ein Punkt, wo man sagt, also kurzfristig kann es also wahrscheinlich nicht wesentlich weiter nach oben gehen. Aber ob es nun wirklich wie damals 2000 eine längerfristige Base, damals waren es 3 Jahre, gibt, ist keineswegs so sicher, würde ich mal sagen. Also das hängt auch damit zusammen, dass die amerikanische Konjunktur ja so eine K-förmig gespaltene Konjunktur ist. Also sie haben die untere Hälfte der Bevölkerung, die eigentlich in der Rezession schon ist. Auch das Verbrauchervertrauen kam ja zuletzt wieder, war ein historisches Tief sogar.
Ja.
Da schlägt natürlich die untere Hälfte dieser K-Geschichte zu Buche, während die obere Hälfte, also die besser verdienenden, nach wie vor gut konsumieren. Nicht? Und auch da das Verbrauchervertrauen, wenn man das ganz getrennt messen würde, dann auch noch gut ist. Also man muss sich da nicht von den nur schlechten Werten auch leiten lassen, da, denn die bessere Hälfte der Konjunktur ist doch auch im Konsumbereich eben ganz gut, denn Konsum ist ja 70% der Konjunktur, und wenn das wegbricht, dann hilft wahrscheinlich auch KI-Boom nicht mehr mit vielleicht 3% oder so. Und deswegen muss man eben auch sehr so sehen, wie entwickeln sich hier auch die Einkommen, der Reallohn und all diese Dinge. Das ist zuletzt auch nicht gerade berühmt gewesen, aber diese K-förmige Kultur hält immer noch an. Das heißt, die obere Hälfte des Ks sozusagen konsumiert immer noch sehr gut. Also dass da der wichtigste Teil der Kultur, diese 70% Konsum, die läuft immer noch. Also da sollte man auch nicht zu negativ sein.
Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis auf unseren Partner Personio für alle Unternehmer unter euch. Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen ist der Zahltag oft alles andere als Routine, sondern jeden Monat aufs Neue ein Stresstest, manuelle Datenpflege, Compliance-Risiken, kurzfristige Änderungen. Genau hier setzt Personio Payroll an. Mit automatischer Datenübernahme direkt aus dem HR-System, integrierten Compliance-Prüfungen und fehlerfreien Abrechnungen läuft die Lohnabrechnung deutlich effizienter und vor allem zuverlässig. Das alles in einem System, das lokale Anforderungen erfüllt. Heißt konkret weniger Stress, weniger Fehler und Mitarbeiter, die pünktlich ihr Gehalt bekommen. Mit der All-in-One-Lösung von Personio, von Recruiting über Personalverwaltung bis hin zur Lohnabrechnung, steigern bereits über 15.000 Unternehmen in Europa ihre Produktivität und gewinnen Zeit für strategische Themen wie Mitarbeiterbindung und Entwicklung. Alle Infos findet ihr auch unter personio.de/missionmoney.
Den Link findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Die Frage ist nur immer, wie lange kann man sich, also auch in den USA, sagen wir mal auch wirtschaftspolitisch, das untere K eigentlich leisten und erlauben?
Genau,
nicht so weit aufwiegelt.
Genau,
sagt,
richtig.
Von da oben was ab.
Richtig. Ich meine, man sieht es ja auch bei den Beliebtheitswerten von Trump, dass da also viele unzufrieden geworden sind in jeder Richtung. Und dass das doch zu Buche auch schlägt, nicht? Diese untere Hälfte des Ks. Und da muss man dann doch wahrscheinlich irgendwo versuchen, die Sache irgendwie wo vom Staat her so zu steuern, dass das nicht weiter zu sehr auseinanderklafft. Also auch der Anteil der Unternehmensgewinne am BIP in Amerika und der Anteil der Arbeitnehmereinkommen, der ist ja in den letzten Jahrzehnten da also enorm gefallen, der Arbeitnehmeranteil, nicht? Also entsprechend sind die Gewinnmargen der Unternehmen heute, ich glaube, auf 14% auf dem Allzeithoch. Gab es auch schon lange Prognosen, das kann ja nicht lange gut gehen. Es muss zurückkommen, aber bisher sind die Margen immer weiter gestiegen. Durch KI ist denkbar, dass das sogar noch weiter geht. Da spart man dann Leute ein. Also die Prognosen sollte man nicht so ganz über den Daumen sagen, das kann nur schief gehen jetzt, es ist alles so hoch bewertet auch. Gut, die Bewertungen sind hoch, das stimmt schon, und auch wenn man da vergangene Vergleiche nimmt, wenn die Bewertungen so hoch waren wie heute, ist es halt meistens keinen großen Zuwachs die nächsten 10 Jahre bei den Aktien gegeben. Also das ist so eine alte Vergleichsgröße. Also das ist durchaus richtig, wobei natürlich das Wachstum auch die Bewertungen am Schluss runterbringen kann. Nicht? Wenn man sieht, die Gewinne steigen da um 25%, dann verdoppeln sie sich auch oder mehr als verdoppeln sich in 4 Jahren, dann halbieren sich die Kursgewinnverhältnisse in 4 Jahren. Also man muss vorsichtig sein, das Ganze zu sehr in die negative Ecke zu reden. Ich würde sagen, man kann immer noch auf die Wachstumswerte setzen. Natürlich ist das auch eine selektive Geschichte. Da wird auch nicht jedes Unternehmen da,
differenzierter wird das schon,
über die Runden kommen. Und man hat es ja gesehen, Software ist ja eigentlich auch nicht gerade eine Sache, die Low-Tech ist. Und dort bei Software haben wir diese Halbierungen gehabt und scheint sich jetzt so langsam einen Boden zu finden dort. Bin ich nicht sicher, ob das wirklich der Fall ist, aber das Abwärtstempo hat zumindest jetzt nachgelassen im Sektor. Aber das Aufwärtstempo in KI-Sektor ist immer noch zu sehen. Also Nvidia und all diese großen Werte laufen immer noch recht gut. Also nicht alle, aber die meisten davon laufen recht gut. Die dürfen sich natürlich nicht zu Schulden kommen lassen mit irgendwelchen Fehlinvestitionen und einige der beliebten Werte waren ja zuletzt auch nicht so berühmt, aber ja. die Nvidias dieser Welt sind weiter gestiegen. Nicht? Und das, da würde ich nur nicht dagegen spekulieren, auch wenn ich von der Markttechnik sehe, dass es so langsamer vorwärts gehen muss, jetzt einfach weil sehr viel Optimismus wieder da ist. Von dem extremen Pessimismus aus dem März sind wir jetzt doch in einigen Sektoren, Put-Call-Ratio und so weiter, wieder auf ziemlichen extremen Optimismus umgeschwenkt.
Oder muss man einfach realisieren, dass dieses marktenge Umfeld uns einfach erhalten bleibt, weil die Entwicklung eben natürlich die Unternehmensgewinnentwicklung genauso ist, wie sie ist.
Ja.
Und weil ich erinnere mich gut dran, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, man hat immer darüber gesprochen, ja, jetzt haben wir erstmal diese ganze KI-Welle und die Magnificent Seven. Und dann eigentlich in diesem Jahr, eigentlich hätte schon zweite Jahreshälfte letztes Jahr, aber auch dieses Jahr auf jeden Fall, dieses Angleichen der Wachstumsraten, nämlich jedes Quartal kamen diese Schätzungen rein, das Angleichen der Wachstumsraten von quasi den großen Big-Tech-Werten und dem Rest der Welt, sprich, da kommen die Wachstumsraten mal ganz langsam runter nach der ersten großen Welle und vom Rest kommt er so langsam hoch, genauso wie eben auch Russell 2000, die Nebenwerte sich langsam erholen sollten. Das ist was, was wir immer noch nicht wirklich sehen. Sie haben es vorhin auch schon gesagt, im Median sieht man das ganz gut, dass der Rest quasi der Welt, also außerhalb von KI, Halbleiter und so weiter und so fort, nicht wirklich mitwächst. Woher soll es auch kommen?
Ja, also das hängt natürlich auch mal stark mit den Zinsen zusammen.
Ja.
Gerade auch bei den kleineren und mittleren Unternehmen, die sind oft mehr verschuldet als die großen Unternehmen. Die großen fangen an, sich jetzt erst zu verschulden. Die haben bisher eigentlich aus dem Cashflow heraus investiert.
Ja.
Also das übersteigt mittlerweile schon den Cashflow. Deswegen werden auch weniger Aktien zurückgekauft von solchen Unternehmen. Aber trotzdem haben die immer noch aus dem Vollen schöpfen können, während viele mittlere und kleinere US-Unternehmen also schon wegen nicht so guter Gewinne schon seit Jahren Schulden haben aufnehmen müssen. Und da spielt die Zinsentwicklung eine große Rolle. Und da hatte man ja sehr darauf gesetzt, auch gerade am Jahresanfang, dass jetzt doch eine Zinssenkungswelle in Gang kommt. Man hatte so 2-3 Zinssenkungen für dieses Jahr eigentlich ziemlich sicher eingepreist. Und zuletzt ist das eben völlig weggegangen. Also gar keine Zinssenkungen. Und in Amerika hat man eben die, sogar zum Teil schon leichte Zinserhöhungen für möglich gehalten, was ich allerdings für sehr völlig unrealistisch halte. Dagegen in Europa werden sogar Zinserhöhungen eingepreist. Nicht? Also scheint es also für manche Leute eine Selbstverständlichkeit zu sein, dass zumindest zweimal die Zinsen um ein Viertel angehoben werden. Also ich persönlich halte das für glatten Wahnsinn, wenn man das wirklich machen würde, denn die Konjunktur hängt ja etwas am seidenen Faden. Man versucht durch diese doch sehr hohe deutsche Neuverschuldung in Europa eben die Konjunktur im Militärbereich, über den Militärbereich anzukurbeln. Aber ob das gelingt, das wird man sehen. Also wenn in anderen Bereichen es so schlecht läuft, wie das im Moment der Fall ist, kommt eben auch durch die Zölle und da ich auch, dass der Euro eigentlich eher gestiegen als gefallen ist. Also da, wie soll da der Export irgendwie groß auf die Beine kommen? Und da sehe ich also aus diesen Gründen und auch mit wegen der steigenden Zinsen nicht unbedingt diesen Aufschwung, der diesen Börsenaufschwung auf breiter Front irgendwie rechtfertigen könnte. Mhm. Also gerade wenn die Zinsen wirklich die Leitzinsen erhöht werden würden, also das wäre dann sicherlich nochmal ein Bärsgrund sogar in Europa. Also es ist wirklich sehr differenziert. Die Wirtschaftsnachrichten in Europa werden immer schlechter und also zumindest nicht besser, aber selektiv schlechter. Und in Amerika werden sie eigentlich durch die Bank besser. Nicht? Also das klafft so ganz stark auseinander. Mhm. Und das muss man, glaube ich, an der Börse auch berücksichtigen.
Also ist so die große Erholung der europäischen Aktien tendenziell schon wieder vorbei.
Wir lagen ja an dieser Grenze da, gerade beim Euro Stoxx 600 da, und es sah nach Ausbruch nach oben aus, aber das hat nicht geklappt. Dagegen Amerika, der Nasdaq ist nach oben weg und scheint jetzt also wirklich ungebremst zu laufen da. Wie schon gesagt, was vorsichtiger sollte man werden wegen der überhitzten Markttechnik, aber trotzdem ist dieser Ausbruch, glaube ich, signifikant nach oben und dürfte auch mittelfristig, wenn man nicht gerade von einem Monat auf den anderen markttechnisch denkt, sondern mittelfristig denkt, dann könnte es da durchaus deutlich weitergehen. Auch gerade man sagt, in Amerika werden die Zinsen vielleicht nicht so steigen wie in Europa. Auch in Deutschland, der Zinsanstieg ist ja doch erheblich prozentual.
Ja.
Und das hängt natürlich auch mit dieser enormen Neuverschuldung zusammen. Nicht? Wer möchte schon in Bonds investieren, wenn da entsprechend die Neuverschuldung so hoch geht? Und da hat man sich jetzt ausgerechnet, ja, ganz toll, die Konjunktur wird jetzt immer besser, nicht? Also ordentlich Defizite machen, dann kommt die Konjunktur. Aber wenn natürlich die steigende Zins die Konjunktur wieder bremst und dann noch dieses Geopolitische dazukommt, der Export, die Zölle und so weiter, das alles auch noch bremst, dann sieht es ganz anders aus.
Ist das ohnehin was man vielleicht berücksichtigen muss, auch taktisch? Wenn wir mal so nach vorne entwerfen, ich meine, der Irankrieg ist immer noch nicht rum, der Ölpreis ist immer noch mal knapp drüber, mal knapp unter den $100 je Barrel.
Er geht aber am Terminmarkt ständig höher.
Genau, Tendenz ist eher steigend.
Genau. Also insofern, man sieht, denkt so, naja, das hat sich mal da auf 120 erhöht und seitdem kommt es eher runter. Nee, nix da. Also am Terminmarkt geht das eigentlich ständig höher. Also deswegen habe ich auch die Ölaktien bei mir weitestgehend behalten da, meinen Fonds. Und denke, dass das Ganze, na gut, ich meine, Prognosen zur Geopolitik kann man eigentlich gar nicht
geben.
Aber ich sage mir immer, wie sollen die sich einigen dort, nicht? Ja. So und mit totalem Gesichtsverlust die ganze Sache einfach beenden. Aus Trumps Sicht kann ich mir auch fair vorstellen. Also entweder zieht sich das Ganze zeitlang hin. Man wird jetzt auch sehen mit dem Besuch der Trumps in China, ob sich daraus was Positives entwickelt. Also die Chinesen haben sich ja recht geschickt verhalten da in jeder Richtung. Und die hatten übrigens auch riesige Vorräte an Öl vorher eingebunkert. Also das sind die einzigen, die überhaupt nicht an Knappheit jetzt denken brauchen.
Und trotzdem merken sie es natürlich auch, ne? Weil sie natürlich sehr viel Öl abnehmen aus dem Nahen Osten.
Also ich meine, natürlich.
Das wird schon ein Thema werden.
Genau, das wird schon ein Thema. Das hält auch nicht ewig, die Vorräte. Vielleicht 3-4 Monate in China. Wohin sie ja woanders nur so einen Monat noch angeblich halten da. Also die Chinesen haben es schon insgesamt schon schlau gemacht, würde ich sagen. Also in vielerlei Richtung. Das dürfte auch, glaube ich, schon auf die Kultur dort auch wieder positiv abfärben. Aber die brauchen natürlich auch einen guten Welthandel. Das ist völlig richtig. Die hängen sehr vom Export ab. Was sie gerettet hat bisher, war der Export. Ja. Konsum läuft ja nicht sehr gut. Und auch beim Immobilienmarkt da haben wir diese Jahrhundertüberhitzung gehabt, die weiter noch viele Jahre, glaube ich, brauchen wird, um das auszukonsolidieren. Ja. Also auch kein Konjunkturmotor. Also sie brauchen den Export und brauchen insofern auch eine offene Straße von Hormus.
Mhm. Und aber worauf ich raus wollte, ist natürlich wir müssen quasi davon ausgehen, dass wir in der Tendenz wieder eine höhere Inflation haben werden. Das heißt, die positiven Zinshoffnungen werden sich jetzt wohl nicht so materialisieren, die nächsten Monate.
Ja, fürchte
ich. Was natürlich den Tech-Werten erstmal egal ist, aber dem Rest, der eigentlich nachkommen wollte, ist es nicht egal. Also es wird Auswirkungen haben auf den Rest des Industriesektors.
Genau,
ob das in den USA ist oder natürlich auch
in Europa. Genau, genau.
Das wird nicht hinterherkommen, genauso wie das auch seine Spuren im Konsum hinterlassen wird, weil die Preise einfach viel zu hoch sind und die Lebenshaltungskosten eben auch in den USA sehr hoch sind.
Ja, richtig.
Das sind so Dinge, die nicht so wirklich berücksichtigt sind, glaube ich.
Absolut, absolut. Diese Zinsentwicklung ist nach meiner Meinung nach auf die Dauer immer die stärkste überhaupt. Und die wirkt im Allgemeinen erst mit dem Lag. Nicht? Mhm. Und da gibt's also Zeitverzögerungen von 6 bis 12 Monaten, ehe das richtig durchschlägt. Und insofern sind auch die mittelfristigen Aussichten für die Gesamtbörse, sowohl wie bei uns in Europa, wie auch, glaube ich, in Amerika, was die Gesamtbörse anbelangt, auch nicht so gut. Aber trotzdem glaube ich, dass in Amerika voraussichtlich, Trump ist ja ein Unsicherheitsfaktor, voraussichtlich etwas besser sein werden, zumindest. Mhm. Also.
Und taktisch dann bleibt man eher in den Bereichen, die eben jetzt auch funktionieren, sprich alles rund um die bunte KI-Welt, sprich Halbleiter, sprich alles rund um Aufbau, KI-Rechenzentren, Energie und so weiter. Ne?
Auf die Dauer macht sich die Gewinnentwicklung doch in den Aktienkursen immer bemerkbar. Also da gibt es ja diese Costolani-Geschichte mit dem Hund. Nicht? Mal läuft es vorweg, mal hinterher, aber im Endeffekt laufen die Aktien schon mit den Gewinnen. Und da sieht es eben in Amerika, zumindest im KI-Bereich, international am besten aus. Mhm. Und sonst haben wir in anderen Ländern Schwierigkeiten, wobei Asien eben auch gewisse Ausnahmen da sind, Korea, Taiwan besonders. Japan ist schwer einzuschätzen, das war lange ja meine Lieblingsbörse. Aber
das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil ich weiß, dass Sie ein großer Japan-Fan sind.
Ja, ja, genau.
Das ist ein schwieriges Umfeld geworden. Ne?
War ja auch durchaus richtig. Nicht? Also ich glaube, wer auf Japan gesetzt hat, hat im Endeffekt
nicht viel falsch gemacht.
Es war auch schwieriger, als man so ohne weiteres am Index so glauben könnte. Die Währung hat ja lange da auch sehr dagegen, bis vor kurzem eigentlich sehr dagegen gearbeitet, dass man was verdient. Und die Zinsen vor allen Dingen, die haben sich ja vervielfacht. Nicht? Ja. Also es gibt kein anderes Land, in dem die Zinsen so stark gestiegen sind wie in Japan. Und
absolut, auf immer noch sehr niedrigem Niveau.
Ja, aber ja, sicher, ja. Genau. Aber die 30-jährigen Zinsen sind schon höher als die deutschen. Nicht? Mhm. Also da, je länger die Laufzeit der Zinsen, desto mehr ist gestiegen. Kann man natürlich auch sagen, na, die verschulden sich eben kurzfristig, dann macht das nichts. Und der kurzfristige Realzins ist immer noch einer der niedrigsten der Welt. Nicht? Also Leitzins 1% ist ja nicht gerade viel, aber das wird wahrscheinlich auch hochgesetzt werden. Die längerfristigen Anleihen haben das eben schon vorweggenommen. Ja. Also insofern bin ich mir auch nicht so sicher, ob mich das doch noch irgendwann sich negativ auswirkt. Also höhere Zinsen sind eigentlich nur für eins ganz gut. Das habe ich auch als einziges noch weiter durchgezogen. Da die Finanzwerte in Japan, das ist bisher noch auch ganz gut gelaufen, wenn auch keine Höchstkurse. Also mich wundert immer, wo diese Indexhöchstkurse herkommen. Das ist auch wahrscheinlich durch einige wenige große Gewichtete. Ja. Aber die haben zumindest in letzter Zeit wieder eine bessere Tendenz, die Finanzwerte in Japan. Und dort ist eben der höhere Zins auch durchaus ein Rückenwind, nicht? Dann geht die Gewinnmarge eher nach oben.
Ist, und ich finde, das ist so eine spannende Frage. Ich kann sie auch noch nicht beantworten, vielleicht können Sie sie beantworten. Ist Sanae Takaichi, also die japanische Ministerpräsidentin, ist sie, wird das eher eine Maggie Thatcher für Japan oder eher eine Liz Truss?
Ja, ja, das Letztere ist vielleicht gar nicht so ganz aus der Welt, nicht? Denn die gute Frau ist wirklich sehr expansiv dort und dort könnte es natürlich auch, wenn es so weitergeht mit dem Zinsanstieg in Japan und die Anleihenkurse eben so weiter verfallen, dann wäre das ungünstig. Also sie macht ja einige Sachen, auch diese erklärte Feindschaft zu China jetzt. Also früher hat man sich da so durchlaviert und auch viele chinesische Touristen gehabt, was eigentlich eine ganze Menge für die japanische Kultur ausmacht. Diese chinesischen Touristen haben einen richtigen Boom verursacht. Und jetzt zuletzt ist eben doch da gegen dieser
eisige Stimmung
auch,
jetzt.
Auch die Äußerung von der Takaichi zu Taiwan, nicht? Das ist ja eigentlich fast mehr als die Amerikaner. Bei den Amerikanern hofft man darauf, dass sie eher so ihre Sicherheitsgarantien für Taiwan zurückziehen. Das denkt man, hat der Trump sogar im Gepäck für den Xi jetzt bei seinem Besuch, weil er dann hofft, dass die Chinesen ihm wieder bei seltenen Erden und sonst wo entgegenkommen, wenn er Taiwan nicht so unterstützt. Also da hat die Frau Takaichi eine ganz gegenteilige Richtung. Sie besucht ja auch regelmäßig diesen umstrittenen Schrein, in dem die umstrittenen Kriegsteilnehmer dort aufgebahrt sind. Ja. Und das hat ja nicht nur in Japan, also auch einige Augenbrauenerhebungen da ausgelöst. Ja. Also die Frau ist schon sehr auf Militär aus und wird die Militärmacht stark stärken. Aber es ist ja auch so in Deutschland, dass dann auch die Zinsen dadurch eben durch mehr Verschuldung nach oben getrieben wird und ob das der Börse dann hilft. Also insgesamt habe ich den Japan-Anteil deutlich zurückgenommen, weil eben so ein bisschen sehr viel Unsicherheiten da sind. Wobei, glaube ich, die Währung irgendwo doch ein bisschen Boden irgendwann erreicht haben sollte, dass man zumindest von der Seite dann keinen Gegenwehr mehr hat. Die haben ja auch interveniert, angeblich 100 Milliarden Dollar haben sie zur Stützung eingesetzt, so ich glaube dreimal 30 Milliarden oder so, 33 Milliarden. Aber das ist dann wiederum auch ein gewisser Nachteil liquiditätsmäßig, denn diese 100 Milliarden, die man dort einsetzt, die werden aus dem Finanzsystem rausgesaugt. Ja. Man verkauft ja Dollars oder Auslandswährungen da, vielleicht auch Euro, und kassiert dafür in den Notenbanktresoren gewissermaßen japanische Yen. Und diese 100 Milliarden verschwinden dann aus dem Geldkreislauf, ist also so eine Quantitative Tightening gewissermaßen.
Ja, was man eigentlich gar nicht will.
Und 100 Milliarden ist für Japan da durchaus eine Hausnummer. Also das könnte mit einem Timelag auch Japan bremsen. Aber schwer zu sagen, weil auch Japan eben sehr geopolitische Börse geworden ist. Mhm. Und man hat doch immer in den Teilbereichen schon auch gute Gewinnentwicklung, gerade im Finanzsektor. Also man sollte es nicht nur schlecht reden. Also, aber ich habe es eben zurückgefahren, den Japan-Anteil, weil zu viel Unsicherheiten da sind.
Genau, das wäre mal die Anschlussfrage. Man hat so das Gefühl, also der Unsicherheitsteil in der Japan-Geschichte der letzten Jahre hat halt wahnsinnig zugenommen.
Ja, hat wirklich
durch,
zugenommen.
Durch natürlich auch die politischen Entscheidungen, auch noch mehr Programme auf Pump zu machen, weil 40-80%
genau.
Verschuldung, irgendwann ist das halt auch selbst in Japan ein bisschen zu viel.
Früher war für mich das Argument, dass es die niedrigsten Zinsen der Welt und auch mit den niedrigsten Kursgewinnverhältnisse und enorm niedrige Kursbuchwerte, aber das alles hat sich ziemlich erhöht. Die Kursgewinnverhältnisse, die Kursbuchwerte, das sieht jetzt alles, ist alles jetzt viel höher.
Ja.
Also da ist nicht mehr dieser ganz klare Kaufhintergrund da, den wir schon mal hatten. Mhm. Ich meine, da gibt es auch ein paar positive Strömungen, so wie auch in manchen anderen Ländern ist das Aktiensparen jetzt plötzlich sehr berühmt oder sehr, ja, ist favorisiert. Die Bevölkerung geht sehr stark in solche Sparpläne. Mhm. Das ist dann für Aktien auch gut. Denn bisher hatten die Japaner also immer nur also praktisch ihr Sparkonto sozusagen, also Festgeld als Anlage. Und das, diese Umschichtungen da sind positiv. Aber es gibt eben auch ein paar negative Punkte.
Mhm. Ist insgesamt das Umfeld eher keines, wo man als Contrarian unterwegs ist?
Ja.
Also ich erinnere mich, Sie sagen ja immer, die Erkenntnis aus den Jahrzehnten ist eigentlich zwei Regeln. Schwimm gegen den Markt und lauf mit dem Trend.
Ja, meine erste Regel ist eigentlich, folge dem Trend. Und das war ja gar nicht so einfach die letzten Jahre, weil eben die Märkte so selektiv waren. Die Großen sind gelaufen, die Kleinen nicht im Allgemeinen. Also der Trend war auch nur ein halber Trend so ungefähr.
Ja.
Aber immerhin bei den Großen war das der Fall. Und das Zweite ist eben, da verhalte dich antizyklisch. Aber wie wir wissen, gehen Trends ja immer sehr lange. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend umkehrt, ist eigentlich immer relativ gering zur Wahrscheinlichkeit, dass sich der Trend fortsetzt. Aber trotzdem ist natürlich einiges auch nicht mehr so billig inzwischen. Nicht? Also wenn man da den guten Schiller da in Amerika sieht, der da diese PEs immer so ausrechnet, und da kommt er ja auf Ergebnisse, die eigentlich an 2000 und an 1929 ranreichen. Also die Durchschnitts-PEs sind also gerade auch in Amerika, aber auch international eben doch auf einem sehr hohen Niveau. Und dann fragt man sich, wo ist das Potenzial denn eigentlich noch da? Also ist natürlich immer viel günstiger, man kauft ein, wenn die PEs unten sind.
Ja, das heißt aber natürlich, in der Folge muss man dann in ein paar Monaten trotzdem mal schauen wieder, wohin könnte die Meute weiterziehen?
Ja, ja.
Denn das hatten wir ja jetzt zu Beginn des Jahres, letztes Jahr auch gesehen, kam ja auch mal ein größerer Shift rein, als eben so die Unsicherheiten rund um Software und auch natürlich KI-Investitionen kamen, dass dann eben doch selektiv auch mal andere Sektoren wieder plötzlich absolut gefragt waren.
Absolut. Also antizyklisch ist durchaus sinnvoll, glaube ich, sich einige Bereiche auch wieder anzusehen und dass man schon nicht sagt, naja, das Ganze ist so gelaufen, jetzt kann ich da nicht mehr da Aktien überhaupt in größerem Ausmaß im Depot haben, muss ich jetzt antizyklisch ein Stück verkaufen. Also das kann aus markttechnischer Sicht ganz kurzfristig sogar richtig sein.
Was sind
aber
das so
dann
für
würde ich
für
auch Sektoren? Wieder einsteigen, dann wenn es zurückkommt. Ich, weil ich noch nicht denke, dass der ganz langfristige Trend schon kaputt ist.
Mhm. Was sind das so für Sektoren, die man sich anschauen müsste, wo natürlich auch irgendwo eine Wachstumsgeschichte hinter ist, die dann mal funktionieren kann?
Ja, also im Endeffekt sind die Finanzaktien eigentlich immer noch, zwar jetzt auch wiederum nicht so antizyklisch da, die sind zum Teil ja auch wieder ein bisschen zurückgekommen, aber Dort wird eigentlich in der Regel immer noch recht gut verdient und auch selbst die Bewertungen sind auch bei Bankaktien im ganz langfristigen Vergleich hier in Europa eigentlich immer noch eher unterbewertet. So 20-30%, sagt Morgan Stanley, ist das immer noch im langfristigen Vergleich bei der Bewertung unterbewertet. Also das wäre etwas, was man sich dann, wenn die Kurse wieder zurückkommen, dann vielleicht anschauen sollte. Also insgesamt würde ich auch mit antizyklischen Käufen vielleicht, wenn man schon sagt, die sogar Spitzengruppe, wo es am meisten läuft, könnte sozusagen mal etwas gebremst werden aufgrund des hohen Optimismus. Wenn die Gruppe zurückfällt, dann fällt meistens die relativ schwache Gruppe auch erstmal mit zurück. Mhm. Und dass man vielleicht mit diesen antizyklischen Käufen generell noch ein bisschen wartet. Also von der Gewinnentwicklung ist es auch schwierig, da sowas ganz Herausragendes zu finden, was nun wirklich sehr gut ist. Ich meine, auch deutsche Immobilienaktien sind, finde ich, zum Beispiel ausgesprochen preiswert. Aber die hängen eben auch sehr am Zinsniveau. Und solange das Zinsniveau steigt, würde ich da mit antizyklischen Käufen doch noch warten. Da habe ich mich am Jahresanfang etwas verhauen. Da habe ich gedacht, also jetzt können die Zinsen ja doch also eher zumindest gleich bleiben und Immobilienaktien sind total billig, hohe Renditen. Aber da brauchen wir niedrigere Zinsen, um antizyklisch dann einzusteigen. Also es gibt schon ein paar Bereiche, die sind wirklich billig, aber wo ich trotzdem noch warten würde, weil einfach ein steigender Zins dort negativ ist.
Mhm. Europa, haben Sie schon gesagt, als so Gesamtaktienmarkt ist dann eher was, was auch untergewichtet ist, oder? Von
also
den Selektiven,
Sie kennen mich ja, ich bin ja eigentlich derjenige, der früher immer meine Fonds vollgestopft hatte mit deutschen Aktien, weil ich da gesagt habe, also im Ausland verliert man eine Währung, das war früher wenigstens der Fall. Ja. Und im Übrigen kann man in Deutschland die besten Informationen bekommen, die DAX-Vorstände kann man kennenlernen, dann hat man da die Sachen aus erster Hand und im Ausland weiß man immer nicht so recht, aber heute gibt es ja gerade in Amerika die besten Informationsmöglichkeiten und der Euro ist nun auch keine D-Mark mehr. Also das heißt, man gewinnt ja sogar bei Währungen wie in Südamerika sogar oder auch in anderen Bereichen. Also aus der Sicht ist ein Auslandsengagement durchaus sehr wichtig, dass man dort breit diversifiziert und ich habe eben aus den besseren Chancen im Ausland gelernt und den Deutschlandanteil heute deutlich niedriger als den Amerikaanteil. Das war also in früheren Jahren nie der Fall bei mir.
Wie wichtig sind im Moment Schwellenländer im Depot?
Ja, Schwellenländer sind wichtig nach wie vor, nicht? Also
mein letztes Jahr war es mit die beste
Asset-Klasse, genau, das ist richtig. Also das ist immer so, wenn der Dollar schwach ist, dann sind einfach die Schwellenländer gut. Und die waren ja bis zuletzt gut. Also da hat man eigentlich keinen Knick gesehen. Also ein Fehler, dass ich das noch gar nicht erwähnt habe. Das ist eigentlich auch Teil der Anlagestrategie, die noch weiterhin, glaube ich, vielversprechend ist. Und man hat es ja gesehen, also bis gestern waren also auch die Wachstumswerte in Asien eigentlich ständig durch die Decke gegangen, nicht? Und das sind ja also die besten Entwicklungen überhaupt gewesen, sogar noch besser als in Amerika. Also Schwellenländer ist durchaus, glaube ich, nach wie vor, wo man einen Blick drauf haben muss. Es sei denn, der Dollar würde nun durch die Decke gehen. Aber ich glaube nicht, dass der Dollar so riesig kommen wird, trotz der besseren Konjunkturperspektiven für Amerika. Und auch man sagt ja immer ein Safe Haven, nicht? Also wenn jetzt der Krieg da im Iran wieder verstärkt, kommt nicht dann doch wieder der Dollar hoch. Also der Trump will ja den Dollar nach unten haben, nicht? Der bessere Export.
Er tut ja auch alles dafür im Moment.
Aber er hat ja eher das Gegenteil dafür getan, nicht? Also Unruhe bringt den Dollar wahrscheinlich eher hoch. Aber es ist vielleicht auch bezeichnend, dass der Dollar eigentlich in der Iran-Krise nicht gestiegen ist. Er ist erst gestiegen und dann wieder zurückgekommen aufs alte Niveau von Kriegsanfang. Also das ist eigentlich bezeichnend und verrät eine relative Schwäche des Dollars. Und wenn der Krieg sich wirklich hoffentlich da irgendwann mal beruhigen wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass der Dollar dann doch wieder schwächer wird.
Mhm. Also, weil man natürlich eher diese Inflations- und Zinsszenarien und natürlich auch Verschuldungsproblematiken sieht.
Ja, ja,
den richtig. Dollar jetzt nicht gerade stärker
richtig,
machen.
Richtig, genau, richtig. Und ich meine, denn dass die Amerikaner die Zinsen erhöhen und dadurch den Dollar hochbringen, glaube ich auch nicht. Also
vor allem nicht mit einem neuen Fed-Chef.
Absolut nicht. Der Kevin Walsh, der will ja auf jeden Fall gleich die Zinsen senken. wobei er angeblich die Bilanzsumme runterfahren will, der Amerikaner. Wie das gehen soll, ist mir allerdings völlig zweifelhaft, denn wenn man die Bilanzsumme runternimmt, gehen die Zinsen allgemein hoch und nicht runter.
Und der Präsident hat auf einmal nicht mehr so viele Freunde an der Wall Street,
die er
bisher hat so gut leben lassen.
Genau, genau, richtig, richtig. Also der Kevin Warsh wird schon versuchen, dann eine Zinssenkung nächstes Jahr durchzubringen. Aber das ist ja auch nicht irgendwie falsch, würde ich sagen. Wenn man davon ausgeht, dass im Nicht-KI-Bereich die Kultur in Amerika auch lahmen wird, dann ist es durchaus sinnvoll. Nicht? Zuletzt waren halt die Arbeitsmarktzahlen wieder etwas besser. Aber die werden ja oft restated. Nicht? Die kommen dann im Folgemonat meistens dann nur halb so hoch. Also muss man abwarten, ob das wirklich schon eine Besserung ist am amerikanischen Arbeitsmarkt. Aber sie waren zuletzt schon etwas besser, muss man also schon sagen. Ich war ja immer sehr vorsichtig da, war auch richtig bisher, aber das scheint sich doch am amerikanischen Arbeitsmarkt zu fangen. Wobei KI eventuell da schwer reinhauen könnte. Die Arbeitslosen aufgrund von KI steigen schon, wenn auch keine riesigen Zahlen. Also das sind eher so im Bereich so zwischen 50 und 100.000 Moment. Aber trotzdem, das könnte natürlich wirklich schlagartig unter Umständen hochgehen. Also ich glaube eher, dass die Amerikaner die Zinsen senken werden und ob das in Europa gehen wird, wird man sehen. Also,
aber ich sage mal, also
eine
Zinssenkung, ich sage mal jetzt in den Sommer hinein, klingt mir irgendwie auch relativ verrückt. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass sich dafür eine Mehrheit bildet, aber also in eine steigende Inflation rein mit Zinssenkungen zu arbeiten, glaube ich, könnte es genauso viel Schaden anrichten wie die Gegenseite. Ich glaube, da würden sehr viele am Markt, aber
erstmal ist ja eher von Zinssteigerungen die Rede, völlig richtig. Die Bondmärkte sind eher schwach da. Auch in Amerika sind wir wieder bei über 4,4. Das ist so eine kritische Grenze, wo angeblich Trump dann immer gleich handelt.
Ja.
Mal sehen, ob er diesmal irgendwas tut. Also die Bondmärkte sind im Moment nicht vielversprechend. Also ich habe auch die Bonds schwer zurückgefahren oder die Laufzeiten schwer zurückgefahren. Also dort sehe ich im Moment auch nicht viel. Aber zum anderen, wenn man über den Tellerrand hinausblickt, dann ich sehe nicht so eine riesige, dauerhafte Inflationswelle kommen. Das war also damals 22 anders. Ging jetzt zwar auch der Ölpreis hoch wie damals, also sogar bei Erdgas und so noch viel mehr. Aber dann hatten wir doch andere Faktoren. In Amerika wurde der Konsum gewaltig unterstützt mit diesem Art Helikoptergeld. Nicht? Da wurden die ärmeren Amerikaner stark unterstützt, ich glaube bis zu 40.000, 50.000 Dollar pro Jahr, also enorme Summen. Und das hat dann den Konsum hochgehalten. Aber diesmal haben wir das nicht. Die Geldmenge stieg damals wesentlich mehr, was also auch die Nachfrage ja dann normalerweise stimuliert. Und die Löhne steigen auch nicht so stark, also wie damals, gehen eher leicht zurück, die Lohnsteigerungen. Also aus der Sicht sehe ich eigentlich bei der Inflation nicht diese dauerhafte negative Überraschung, die wir damals gehabt haben. Also damals haben alle gesagt, transitorisch ist bald wieder weg, das ist nur Öl.
Ja.
Und in Wirklichkeit kam es dann doch länger und stärker hoch. Und diesmal meinen die Notenbanken, glaube ich, zumindest die europäischen, dass sie nicht den gleichen Fehler machen sollten, dass sie also nicht da zu gutgläubig sind, was den Rückgang der Inflation anbelangt.
Und obwohl es dieses Mal vielleicht doch transitorisch sein könnte.
Und diesmal könnte es doch eher kommen, nach meiner Meinung. Also ich würde das nicht zu schrecklich sehen, diese Zinssteigerungen, die wir aufgrund der Inflation kriegen. Aber wenn natürlich Deutschland sich so verschuldet, ist das auch ein Faktor, der die Zinsen mehr treibt. Und da sieht man ja kein Ende da.
Jetzt haben wir noch eine kurze Assetklasse, die wir natürlich auch noch besprechen müssen, wo das Wort Safe Haven schon gefallen ist, ist natürlich Gold.
Ja.
Hat natürlich bisher nicht so wirklich als Krisenwährung funktioniert, weil eben auch da der Markt eher sieht die tendenziell auf jeden Fall nicht sinkenden, sondern eben eher befürchtbaren höheren Zinsen. Und das ist halt dann immer doch im ersten Schritt nicht so gut für Gold.
Genau, genau, richtig, richtig. Also Gold braucht niedrige Zinsen und also es lief ja bis Januar recht gut hoch.
Ne? Ja.
Das war ja höchst erfreulich, der ganze Anstieg. Aber seitdem schwächelt es ja doch immer wieder. Auch die Goldaktien kommen nicht richtig auf die Beine mehr, was ja auch verständlich ist, da der Goldpreis ja bis zum Viertel in der Spitze verloren hat. Kommt zwar wieder ein bisschen, aber trotzdem, diese riesigen Käufe, die wir von den Notenbanken gehabt haben, scheinen ja zum Teil ein bisschen zurückgegangen zu sein. Und wir haben sogar einige Verkäufe gehabt. Die Türken haben wegen ihrer schwachen Währung 50 Tonnen verkauft. Das ist eine ganze Menge. die Chinesen, das wird immer überall schwer von den Goldoptimisten herausgestrichen, kaufen, glaube ich, jetzt schon seit dem 10. oder 20. Monat, also schon lange immer monatlich, aber die haben letzten Monat, glaube ich, 8 Tonnen gekauft. Also das sind im Grunde nicht Peanuts, aber es ist nicht so riesig viel, was da von den Chinesen gekauft wird. Und die Russen haben sogar bei einigen, nicht bei den Staatsdevisenreserven, aber bei einigen offiziellen Reserven haben sie sogar teilweise Gold verkaufen müssen. Und es gibt eben auch ein paar Verkäufer für Gold, nicht? Und wenn der Preis so steigt, dann kommt Altgold, Altsilber auf den Markt. Und es gibt immer so ein paar gegenteilige Effekte, dann wird weniger Schmuck gekauft und so weiter. Also gibt es auch ein paar bremsende Effekte wiederum. Also die größte Nachfrage zuletzt für Gold kam eben aus dem Investitionsbereich, Investment, auch Barren und Münzen. Aber das sind diese Investmentzyklen sind immer sehr rauf und runter, nicht? Also Schmuck, das ist immer ziemlich gleichmäßig. Steigend über viele Jahre, aber hängt auch am Bruttoinlandsprodukt. Aber das war ja eben nicht so gut zuletzt, der Schmuckbereich. Und das ist auch ein Zeichen, dass wir also vielleicht diese starken Steigerungen beim Gold nicht so schnell wiedersehen werden. Aber der Hauptgrund nach meiner Meinung war für diesen kurzfristigen Rückgang seit Januar, den wir hatten, doch die Markttechnik. Wir hatten so wahnwitzig viele Optimisten, Kaufoptionen auf Gold und all diese Dinge, Zuströme zu Gold, ETFs, dass wir also da schon eigentlich hier auch bei mir im Hause damit gerechnet haben, dass zurückkommt. Ich habe auch in den Fonds bei mir sämtliche Goldbestände verkauft, habe auch nach wie vor kein Gold, aber ich habe die Goldaktien zum Teil behalten, weil ich denke, die müssen aufgrund des bisherigen Anstiegs solche gewaltigen Gewinnsteigerungen ausweisen, sind also auch mit Kursgewinnverhältnissen so niedrig wie nie. Also ich kenne gar keine Zeiten, wo ich immerhin doch schon fast 60 Jahre das beobachte.
Für die ist der Goldpreis immer noch ziemlich attraktiv, im Moment, selbst jetzt.
Genau. Also da ist der Goldpreis immer noch sehr hoch und sehr attraktiv für die Goldminen. Die haben oft keine Schulden und sind also häufig viel, viel besser dastehend als in früheren Konjunkturphasen, die ich gesehen habe. Also insofern so ein bisschen Goldaktien ist, glaube ich, nicht falsch.
Aber Gold itself braucht es im Moment nicht so 100%.
Ich glaube, da braucht man nicht rennen da. Also das zeigt sich immer noch nicht so der neue Aufschwung ab. Da Silber hat sich zwar auch ein bisschen erholt, aber kommt ja auch von weit über 100, ist jetzt 80, also das wäre ganz oben gekauft, dann liegt da ganz schön schief. Also das kann ein bisschen dauern, ehe da die ganze Euphorie, die wir gehabt haben, wieder absorbiert ist. Nicht?
Aber die Euphorie war schon auch sehr hoch. Das war schon ungemütlich hoch.
Genau, richtig.
Das waren teilweise Tagessprünge, ich kann mich noch erinnern, da im Januar rein. Da haben wir alle irgendwie nur noch mit den Augen gerollt und den Kopf geschüttelt.
Ja, genau, richtig.
Und das ist halt wie immer keine richtig gesunde
Entwicklung. Also insofern ist die Markttechnik manchmal doch ganz hilfreich, aber es gibt kein Patentrezept an der Börse. Man muss wie so ein Mosaik so die Steinchen zusammensuchen und dann sich so ein Gesamtbild machen aus Markttechnik, monetärer Seite und Gewinnen. Also da muss man auch sehen, was gerade mehr zählt.
Ne? Ja, und ein bisschen wachsam bleiben, das hilft halt alles.
Ja, Stop-Loss ist auch eine nicht dumme Sache oft gewesen, aber es kann natürlich auch noch gerade zum Tiefskurs raushauen.
Also ja, das stimmt.
Es gibt kein Patentrezept.
Das wäre schön, wenn es das gäbe, aber dann würde es auch nicht mehr funktionieren, wenn alle das Gleiche machen und alle durch die gleiche Tür rennen. So ist es. Und so bleibt es eben spannend und so haben wir auch immer was zu sprechen.
Ja,
und das wäre auch eben langweilig, wenn wir das nicht hätten.
Also ich finde es ein höchst belebendes, spannendes Thema.
Da absolut. Also da kann ich nur... kann ich nicht widersprechen, so wollte ich sagen.
Nee.
Ja, das hat wieder riesigen Spaß gemacht. Vielen
Ganz
Dank fürs Gespräch.
Ganz,
So, Freunde, ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Ich denke, wir haben wieder einen sehr großen Ritt gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.